Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ja, so klingt eine Kirchenglocke oder so sollte sie jedenfalls klingen. Manchmal gehen Glocken aber kaputt und dann klingen sie nur noch so. Wie man verhindern kann, dass Glocken überhaupt Risse bekommen, daran wird gerade geforscht und dabei spielt der Klang eine ganz große Rolle. Mehr dazu gleich. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Hallo. Los geht's jetzt aber erst mit einem anderen Thema. Transidente Menschen, das sind Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen worden ist. Das gibt's auch schon bei Kindern und Jugendlichen. Eine neue Leitlinie soll ab diesem Jahr dabei helfen, solche Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu behandeln. Ein Entwurf dieser neuen medizinischen Handlungsempfehlung, der ist gerade vorgestellt worden. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Sollte man schon sehr junge transidente Menschen mit Hormontherapien und Operationen behandeln? Wenn ja, ab welchem Alter? Und welche Kinder und Jugendlichen sollten sogenannte Stopphormone erhalten, die die Pubertät aufhalten? Das waren die wichtigsten Fragen, die die Autoren und Autorinnen bei der Entwicklung der Leitlinie diskutiert haben. Dabei hatten sie ein ehrgeiziges Ziel. Die Empfehlungen sollten aktuelle Behandlungsstandards bündeln und auf bestmöglicher Evidenz und breitestmöglichem Konsens beruhen. Und das sei dem Team sehr gut gelungen, sagt Dagmar Pauli, stellvertretende Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
Und das ist für uns auch ein großer Moment, weil das war jetzt auch wirklich eine lange Arbeit. 7 Jahre hat dieser ganze Prozess gedauert und wir haben es wirklich auch geschafft, durch diesen breiten Konsens und diese breiten Diskussionen und den Einbezug der gesamten Literatur, die es im Moment gibt zu diesem Thema, eine hohe Rate an Konsens für die einzelnen Empfehlungen zu bekommen.
Insgesamt waren 27 Fachgesellschaften und 2 Vertretungsorganisationen an der Entwicklung der Leitlinie beteiligt. Konkret besagen die Empfehlungen, dass bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen nicht das Alter maßgeblich sein sollte. Vielmehr sollten ÄrztInnen und PsychologInnen gemeinsam mit den Eltern entscheiden, wann mit einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie begonnen werden sollte. Claudia Wiesemann, Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen.
Wir dürfen nicht vergessen, das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das beginnt nicht erst mit dem Alter von 18 Jahren. Das haben auch Kinder und Jugendliche.
Besonders strittig war die Frage, ob und in welchen Fällen Pubertätsblocker sinnvoll sind, also Hormone, die die körperliche Entwicklung in Richtung männlicher oder weiblicher Merkmale aufhalten. Sie sollen den Betroffenen Zeit geben, ihre Entscheidung für eine geschlechtsangleichende Behandlung sorgfältig zu überdenken. Diese Hormone sind jedoch stark in die Kritik geraten, unter anderem wegen möglicher Nebenwirkungen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz, also die Länder, für die die neue Leitlinie gelten wird, soll es weiterhin möglich sein, Jugendliche mit Pubertätsblockern zu behandeln. Achim Wüsthoff, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Endokrinologikum Hamburg.
Wichtig ist, dass man das sehr individualisiert, auch die Indikation stellt. Und wir haben uns ganz bewusst von irgendwelchen starren Altersgrenzen ferngehalten. Wichtig ist, dass keine präventive Pubertätsblockade stattfindet, sondern wir warten eigentlich immer, bis die Pubertät de facto begonnen hat.
Trotz dieser Einschränkungen hat Florian Zepf Zweifel daran, dass die neue Leitlinie behandelnden Medizinern und Medizinerinnen bezüglich der Pubertätsblockade und der Hormongabe eine sinnvolle Orientierung bietet. Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Jena und war ursprünglich Mitglied der Leitliniengruppe. Vor gut 3 Jahren ist er auf eigenen Wunsch aus der Kommission ausgetreten.
Letzten Endes ist es ja so, eine Leitlinie soll ja Orientierung geben und ein Stück weit auch Praxisanleitung bieten. Aber natürlich geht es auch darum, dass das, was in einer Leitlinie steht, natürlich auch von entsprechender Evidenz, also von wissenschaftlichem Wissen einfach auch gesichert ist. Und das sehe ich einfach für die besonders kritischen medizinischen Interventionen bei Minderjährigen mit Transidentität eben nicht.
Tatsächlich steht auch im Entwurf der neuen Leitlinie, dass die wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen von Pubertätsblockern schwach ist. Etwas mehr Evidenz gäbe es dagegen für den Nutzen der geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung. Die neue Leitlinie befindet sich derzeit in der Kommentierungsphase durch die beteiligten Fachgesellschaften und soll voraussichtlich im Juni veröffentlicht werden.
Eine neue Leitlinie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Christine Westerhaus hat darüber berichtet. Das Olivenöl ist schlechter geworden. Und das liegt offenbar am Klimawandel. Das schreibt jedenfalls Stiftung Warentest. Extreme Hitze, Wassermangel und Schädlinge, das waren demnach die Ursachen für einen so wörtlich stichig-schlammigen Eindruck beim Olivenöl. Der Klimawandel wird sich wohl in Zukunft weiter auf unsere Lebensmittel auswirken, und zwar besonders auch auf die Preise. Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben das berechnet, zusammen mit Wirtschaftswissenschaftlern. Friederike Koik arbeitet als Ökonomin bei der Europäischen Zentralbank. Sie ist eine der Autorinnen der neuen Studie. Ich habe sie gefragt, wie wird sich denn der Klimawandel auswirken auf die Lebensmittelpreise?
Das Hauptergebnis unserer Studie ist, dass der Klimawandel zu höheren Lebensmittelpreisen führen kann und so Auswirkungen auf die Inflation haben kann. Also konkret finden wir, dass höhere Temperaturen die Lebensmittelpreise erhöhen und der Effekt danach nicht wieder umgekehrt wird. Und wie groß dieser Effekt ist, hängt dabei stark davon ab, wie warm es bereits ist. Also das heißt, je wärmer, desto stärker der Effekt.
Wie kommt es denn überhaupt zu diesem Effekt? Also was sind die Gründe für diese Preissteigerung?
Wir vermuten, dass die Gründe für diese Preissteigerung überwiegend damit zusammenhängen, dass höhere Temperaturen, vor allem in wärmeren Monaten, Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion haben. Also dass sie zum Beispiel die landwirtschaftliche Produktion in bestimmten Bereichen etwas verringern. Das heißt, es gibt weniger Produkte verfügbar und das steigert dann die Preise.
Also durch Dürren zum Beispiel oder Extremwetterereignisse?
Genau. Also wir finden in unseren Ergebnissen den stärksten Zusammenhang mit höheren Temperaturen, die ja aber auch mit Dürren oder anderen Extremwetterereignissen zusammenhängen können. Vielleicht gebe ich einmal ein ganz konkretes Beispiel. Also zum Beispiel haben wir abgeschätzt, dass der extrem heiße Sommer im Jahr 2022, also eine extreme Hitzewelle, die Inflation der Lebensmittelpreise in Europa um ungefähr 0,7 Prozentpunkte erhöht hat. Ein anderes interessantes Ergebnis, was ich hier vielleicht auch noch teilen kann, ist, wenn man jetzt einen ähnlich extremen Sommer in einem wärmeren Klima, also zum Beispiel in einem für 2035 wahrscheinlichen Klima betrachtet, dann könnte der Effekt um bis zu 50% stärker sein.
Und wird das überall auf der Welt ähnlich sein? Oder Sie haben schon angedeutet, da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben, dass sich das in manchen Regionen stärker auswirkt und in anderen weniger?
Genau. Das ist ein wichtiges Ergebnis unserer Studie. Wir haben im Prinzip in unsere Methode mit eingebaut, dass wir kontrollieren können, wie stark der Effekt ist in Abhängigkeit von den historisch schon bestehenden Temperaturen. Und das heißt, in Ländern, ja, die bereits ein wärmeres Klima haben, also Länder, die mehr an der Nähe des Äquators sind zum Beispiel, würde so ein Effekt sich dann stärker auf die Lebensmittelpreise auswirken.
Jetzt gibt es ja viele Faktoren, die die Lebensmittelpreise beeinflussen könnten. Krisen und Konflikte haben wir ja auch schon erlebt oder auch die Energiepreise, wenn die steigen. Wie groß ist da jetzt im Vergleich dieser Faktor mit dem Klimawandel?
Ich würde hier einmal in der Eurozone bleiben und einmal, um das ein bisschen einzuordnen, und die Preissteigerungsrate der Lebensmittelpreise in den letzten Jahren angucken. Also im Jahr 2022 sind die Lebensmittelpreise im Schnitt in der Eurozone um 9% gestiegen und im Jahr 2023 um fast 11%. Also das sind die offiziellen Zahlen von Eurostat. Das heißt, wenn wir jetzt da den extremen Sommer im Jahr 2022 angucken und unsere Abschätzung von etwas weniger als 1 Prozentpunkt, ist das im Vergleich nicht so viel. Und wie Sie schon sagen, haben 2022 und 2023 andere Faktoren eine sehr wichtige Rolle gespielt. Hier war zum Beispiel der sehr starke Anstieg der Energiepreise und der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt ein Hauptgrund, also Konsequenzen von Russlands Krieg in der Ukraine. Wenn man sich jetzt allerdings die durchschnittliche Preissteigerungsrate der Lebensmittelpreise in der Eurozone anguckt, und zwar vor der Pandemie, dann liegt diese bei ungefähr 2% pro Jahr. Und im Vergleich dazu ist etwas weniger als 1 Prozentpunkt natürlich eine relevante Größenordnung.
Und je nachdem, wie stark der Klimawandel ausfällt, wird die Preissteigerung wahrscheinlich auch größer werden, oder?
Genau, das ist ein anderes Ergebnis unserer Studie. Wir erwarten deutlich stärkere Preiseffekte mit fortschreitendem Klimawandel und im Umkehrschluss natürlich aber auch deutlich geringere Preiseffekte, wenn die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden können, also wenn die Pariser Klimaziele eingehalten werden.
Sagt Friederike Keuk, wir haben über Lebensmittelpreise gesprochen, die durch den Klimawandel weiter steigen dürften. Wie ein Mensch beerdigt worden ist, das sagt sehr viel aus. Grabbeigaben wie Waffen und Schmuck, die geben zum Beispiel Aufschluss über den Status des Verstorbenen. Aber was sagt es aus, wenn Tiere mitbestattet worden sind? Ein Schwein, ein Pferd oder ein Hund? Das haben Forschende gerade an einer Ausgrabungsstätte in Italien analysiert. Über die neuesten Erkenntnisse vom Jahrestreffen der American Association of Biological Anthropologists berichtet Michael Stang.
Schon im alten Ägypten wurden manchen Toten einbalsamierte Katzen mit ins Grab gelegt. Aus vielen Kulturen und Regionen der Erde sind tierische Grabbeigaben bekannt. Meist ist nicht klar, welchen Zweck die mitbestatteten Tiere erfüllen sollten. Gab es einheitliche Regeln? Waren Tiere im Grab nur bestimmten Toten vorbehalten, vielleicht ja besonders reichen oder wichtigen? Diesen Fragen ist Zita Lafranchi nachgegangen. Die Wissenschaftlerin der Universität Bern hat eine Grabstätte in Norditalien untersucht. Die ältesten Gräber der späten Eisenzeit in Verona stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die jüngsten aus dem 1.
We noticed that just a few burials.
Dort gab es bei nur 16 von 161 Bestattungen sowohl menschliche als auch tierische Überreste. Das war merkwürdig und deutete darauf hin, dass es sich nicht um eine gängige Praxis handelte.
Dennoch gab es mehrere Gräber mit tierischen Grabbeigaben. Alles Haustiere wie Schweine, Hühner, Kühe, Hunde und Pferde.
Die meisten Tierfunde deuten darauf hin, dass es sich um Speisen für die Verstorbenen handelte, also bei Überresten von Schweinen oder Rindern. Unklar war aber, warum in einigen Fällen auch Tiere wie Pferde oder Hunde mitbestattet wurden.
Erste Vermutung: Bei Hunden und Pferden handelt es sich um Statussymbole. Doch es ist nicht leicht zu klären, welche der bestatteten Menschen einen hohen Status hatten und welche nicht, sagt Lafranchis Kollege Marco Milella. Denn prunkvolle Gräber habe es nicht gegeben. Um diese Fragen zu klären, haben sie die Grabinhalte mit verschiedenen Methoden untersucht, darunter stabile Isotopenanalysen, Datierungen und genetische Untersuchungen.
Doch wir haben weder spezifische Merkmale gefunden, die diese Bestattungen bzw. diese Individuen vom Rest der Bevölkerung unterscheiden, noch haben wir irgendwelche Merkmale entdeckt, die sie einander besonders ähnlich machen. Das deutet darauf hin, dass hier etwas anderes dahinter steckt.
Die Toten waren nicht eng miteinander verwandt. Das bedeutet, die tierischen Grabbeigaben waren offenbar keine Familientradition oder ein Beleg für einen vererbten Status. Ebenso fehlen Hinweise auf eine spezielle Symbolik, dass die Tiere die Toten im nächsten Leben begleiten sollten.
Wahrscheinlich gibt es einfach mehrere Gründe und nicht nur den einen. Vermutlich ist es der falsche Weg, jeweils einen einzelnen Faktor zu ermitteln, der erklärt, warum eine Person zusammen mit einem Tier bestattet wurde.
Die Liste an möglichen Erklärungen sei lang, so Marco Milella.
From a either economic point of view, as a source of food or labor.
Entweder war es ein wirtschaftlicher Grund, also das Tier als Nahrungs- oder Arbeitsquelle, oder es war etwas Symbolisches, was auch immer das heißt.
Or from a symbolic, whatever it means.
Aber wir haben es ja mit Menschen zu tun und mit Tieren wie Pferden und Hunden. Wir wissen sehr gut, dass sich die Beziehung zwischen Menschen und diesen Tieren damals nicht sehr von dem unterschieden hat, was wir heute beobachten. Das ist eine Hypothese, die wir nicht beweisen, aber auch nicht ausschließen können.
This is an hypothesis that we cannot prove, but we cannot exclude that.
Also könnte manchmal auch einfach ein geliebtes Haustier statt eines religiösen Begleiters mit ins Grab gelegt worden sein.
Haustiere als Grabbeigaben. Ein Beitrag von Michael Stang. Knapp 100.000, so viele Kirchenglocken dürfte es in Deutschland geben. Manche davon stammen noch aus dem Mittelalter und das sind richtige Kunstschätze. Aber der Zahn der Zeit, der nagt an ihnen, vor allem durch die ständige Belastung, denn die Glocken werden ja regelmäßig durchgeschüttelt und geschlagen. Helfen soll eine Art Frühwarnsystem. Schäden sollen damit erkannt werden, bevor sie entstehen, und zwar anhand eines akustischen Fingerabdrucks. Fachleute haben die Methode auf der Jahrestagung für Akustik in Hannover vorgestellt und Frank Rothelüschen hat für uns zugehört.
Wenn der Klöppel auf die Glocke schlägt, dann ist das für die Glocke eigentlich eine ziemlich heftige Beanspruchung, die im Extremfall dann dazu führt, dass ein Riss im Gefüge entsteht. Und wenn diese Beanspruchung dauerhaft zu hoch ist, das heißt, der Klöppel schlägt viel zu mächtig an die Glocke, dann wächst so ein Riss zunehmend und irgendwann geht die Glocke kaputt und bekommt einen Missklang.
Er ist der vielleicht renommierteste Glockenforscher Deutschlands. Michael Plitzner leitet das Europäische Kompetenzzentrum für Glocken an der Hochschule Kempten und geht dort folgender Frage nach.
Was kann man tun, dass Glocken möglichst lang halten und dass sie nicht kaputt gehen? Und zwar wollten wir ein Detektionsverfahren entwickeln, um zu schauen, okay, kann man sich ankündigen, die Schäden so frühzeitig feststellen, dass eine Glocke eben nicht völlig kaputt geht, sondern vielleicht bloß ein anderes hat und dann unter schonenden Bedingungen weitergeläutet werden kann.
Dieses Verfahren funktioniert akustisch. Es nimmt den musikalischen Fingerabdruck einer Kirchenglocke. Ein Mikrofon zeichnet ihren Klang auf. Der Computer analysiert den Klang und stellt ihn auf dem Bildschirm als Frequenzspektrum dar. In diesem Spektrum fahndet ein Algorithmus nach verräterischen Klangmerkmalen. Zum Beispiel können bereits feinste Risse dafür sorgen, dass sich ein Ton aufspaltet in zwei Töne mit leicht unterschiedlicher Frequenz. Die Folge: der Glockenton beginnt zu schweben.
Wir wissen ja, wo Risse im Allgemeinen entstehen, nämlich dort an der Stelle, wo der Klöppel anschlägt, da wo die Beanspruchung am höchsten ist. Wenn wir dort eben signifikante Tonspaltungen feststellen, dann können wir schon auch einen Hinweis haben, dass dort ein Riss eventuell ist.
Und zwar lange, bevor sich ein Riss auf den Klang auswirkt. Denn wenn eine Glocke nicht mehr so klingt, sondern so, dann kann der Schaden schon irreparabel sein. Plitzners Verfahren jedenfalls funktioniert, aber mit einer Einschränkung. Bislang muss die Glocke bei der Aufnahme still hängen und per Hand zum Klingen gebracht werden. Günstiger wäre es, könnte die Methode auch läutende, also hin- und herschwingende Glocken analysieren. Denn davon gibt es schon zahlreiche Aufnahmen und es werden noch mehr.
Jetzt gibt es gerade hier in Deutschland ein paar Bestrebungen, Glockenklang auch ein Stück weit zu archivieren, aufzuzeichnen mit so einer Initiative, wo man Glockendaten erfasst. Und die Idee ist, dass wir eben jetzt unsere Methodik dort auch anwenden können von Glockenaufnahmen, die es schon gibt im Internet, auf YouTube oder so.
Die Fachleute könnten systematisch Glockenklänge aus dem Internet analysieren und dann jene Gemeinden warnen, in deren Kirchturm sich etwas Ungutes anbahnt, wodurch ihr Kunstschatz ernsthaft Schaden nehmen könnte.
Jede historische Glocke, die kaputt geht, ist ein ziemlicher Verlust für das kulturelle Erbe.
Schaden abwenden ließe sich etwa, indem die Glocke so umgehängt wird, dass der Klöppel danach auf eine unbeschädigte Stelle trifft. Für ihr läutende Glockenfrühwarnsystem kombinieren Plitzner und seine Leute ihre Methode mit Verfahren aus der Psychoakustik, jenen Gesetzmäßigkeiten also, nach denen unser Hörsinn Klänge verarbeitet.
Bei der einen Glocke funktioniert das Verfahren super, bei der anderen funktioniert es wieder nicht so gut. Und da braucht es tatsächlich noch ein bisschen mehr analytisches Know-how, um diese unterschiedlichen Features miteinander auch irgendwie in Verbindung zu bringen.
In 2 bis 3 Jahren könnte das Verfahren einsatzreich sein, hofft Plitzner. Und dann könnte es gelingen, manche historische Glocke rechtzeitig vor gröberen Schäden zu bewahren.
Wie sich Glocken retten lassen, bevor sie kaputt gehen, ein Beitrag von Frank Rothelüschen. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus der Forschung, heute von und mit Friederike Weichner-Serie.
Weltweit haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Vereinten Nationen, der heute zum Weltwassertag veröffentlicht wurde. Demnach werden die Nachhaltigkeitsziele für die Wasser- und Sanitärversorgung für 2030 nach derzeitigem Stand deutlich verfehlt. Bislang ist Wassermangel noch kein wesentlicher Auslöser von Konflikten, er verschärft aber oftmals bereits bestehende Krisen und Kriege. Wasser wird durch den voranschreitenden Klimawandel zunehmend eine bedrohte Ressource. Gleichzeitig nimmt der Bedarf zu. Aufgrund von Bevölkerungswachstum und höherem Verbrauch steigt der weltweite Süßwasserbedarf laut Bericht jährlich um rund 1%.
Mais kann Mikroorganismen im Boden anlocken.
An den Wurzeln von Maispflanzen sammeln sich unter anderem Bakterien und Pilze, die der Pflanze bei der Nährstoffaufnahme helfen und schädliche Organismen abwehren können. Bislang waren Forschende davon ausgegangen, dass die Zusammensetzung dieser Mikroben an den Wurzeln nur von den Bodeneigenschaften bestimmt wird. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt nachgewiesen, dass das Erbgut der Maispflanze das Mikrobiom erheblich beeinflusst. Dafür haben die Forschenden mehr als 3000 Bodenproben von rund 130 Maissorten analysiert. Laut der Publikation im Fachmagazin Nature Plants können spezifische Maisgene die Ausschüttung von Lockstoffen regulieren. Diese sorgen dann dafür, dass sich das Mikrobiom bei Wasser- oder Nährstoffmangel gezielt verändert.
Ökologische Landwirtschaft beeinflusst den Pestizidbedarf auf benachbarten Feldern.
Forschende aus Kanada und den USA haben für die Studie im Fachmagazin Science den Pestizideinsatz auf rund 14.000 Ackerflächen in Kalifornien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, ökologischer Anbau, bei dem nur eine regulierte Menge biologischer Pestizide zum Einsatz kommen darf, kann den Pestizidbedarf auf benachbarten Feldern reduzieren. Allerdings nur, wenn auch auf dem Nachbarfeld unter ökologischen Bedingungen angebaut wird. Liegt ein Acker mit Ökolandbau neben einem konventionellen Acker, dann erhöht sich dort der Pestizidbedarf. Die Forschenden wollen diese Erkenntnisse in Zukunft nutzen, um den Pestizideinsatz insgesamt zu senken, indem konventioneller und ökologischer Landbau räumlich stärker voneinander getrennt werden.
Die chemische Zusammensetzung von Schweiß verrät, warum Säuglinge meist besser riechen als Teenager.
Ein Team aus deutschen Forschenden hat für die kleine Studie im Fachmagazin Communications Chemistry Geruchsproben von 18 Neugeborenen und Kleinkindern mit dem Schweiß von 18 Teenagern verglichen. Die Forschenden haben dabei zwei verschiedene Steroide identifiziert, die nur im Schweiß der Jugendlichen vorkamen. Vermutlich beeinflussen sie den Körpergeruch der Teenager, den die Forschenden als eine Mischung aus Moschus, Urin, Sandelholz und klassischem Schweiß beschreiben. Der Mangel an Steroiden sowie auch das geringere Level von Carbonsäure in den Geruchsproben der Kleinkinder könnte dazu beitragen, dass Säuglinge für viele Menschen angenehmer riechen. Dass sich der menschliche Geruch beim Älterwerden neu zusammensetzt, liegt vermutlich daran, dass sich auch die Aktivität der Schweißdrüsen mit der Zeit verändert.
Sternzeit, 22. März. Eine Stunde Licht aus für die Erde und den Himmel. Morgen Abend findet wieder die weltweite Aktion Earth Hour statt. Um 20.30 Uhr sollen alle Menschen ihre künstlichen Lichter ausschalten. Eine Stunde lang wird es deutlich dunkler sein als üblich. Auch viele Sehenswürdigkeiten werden für 60 Minuten nicht angestrahlt. Die Erdstunde, die 2007 als lokale Aktion mit dem Abschalten der Beleuchtung der Hafenbrücke in Sydney begonnen hatte, ist längst eine globale Bewegung für den Klimaschutz und indirekt für dunklen Himmel. Die Naturschutzorganisation WWF möchte mit der Earth Hour auf den Klimawandel aufmerksam machen und zu nachhaltigem Verhalten aufrufen. Weniger Kunstlicht bei Nacht ist allerdings nicht nur eine Frage des Energiesparens. Es hilft auch Tieren, etwa Insekten, die dunkle Stunden brauchen. Die dunklere Erdstunde beschert Himmelsfans im Idealfall einen besseren Blick in die Tiefen des Alls. Denn jedes Photon aus einer künstlichen Lichtquelle droht die schwachen Lichtstrahlen von Sternen, Nebeln und Galaxien zu überdecken. Insbesondere die sehr preiswerten LED-Lampen haben zu einer erheblichen Zunahme der Lichtverschmutzung geführt. Immer mehr Gärten und Hausfassaden werden nachts angeleuchtet. Das ist Gift für Insekten und Vögel, schadet dem Klima und überstrahlt die Sterne. Inzwischen wird immer mehr Menschen klar, zu viel Licht schadet uns allen genauso wie zu viel Lärm, Staub und Abgase. Ob für Menschen, Tiere oder die Sterne, nur dunkel ist eine Nacht wirklich schön. Am besten morgen Abend auch nach 9:30.
Noch mehr Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft gibt's auch in unserer DLF-Audiothek-App. Zum Beispiel ein Interview mit dem Virologen Christian Drosten mit einem Rückblick auf die vergangenen Corona-Jahre. Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.